Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Knie doch nicht über die Zehen? Wir dekonstruieren Krafttrainingsmythen. Und unsere drei Don'ts im Powerlifting.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Ich sitze hier mit meinen reizenden Co-Hosts Kona und Maxi an einem sehr hangover Montag, denn letzte Nacht war Super Bowl. Kona und ich haben es gerade schon ausgewertet. Maxi saß daneben und meinte, so fühlen sich wahrscheinlich Zuhörer unseres Podcasts, die sich mit Powerlifting nicht auskennen. Ja, so ungefähr. Wie geht's euch?
Ja, das ist richtig unspektakulär alles. Aber Hauptsache, die Eagles haben den Super Bowl gewonnen. Fly, Eagles, fly.
Der 49ers-Loss aus dem letzten Jahr wurde gerecht.
Ehrlich.
Obwohl ich ein bisschen auf die Chiefs gesetzt habe, aber das könnte man ja vielleicht...
Obwohl wir ja Vogelfreunde sind. Wir sind ja Vogelfreunde.
Obwohl wir Vögelfreunde sind, das ist richtig. Also wer Bedarf hat, das zu besprechen und seinen Senf dazu abgeben möchte zum aktuellen oder zum vergangenen Super Bowl, schreibt mir eine DM. Heute jedenfalls möchte ich nochmal honorieren, was ihr beide mit der letztwöchigen Folge gemeinsam mit Steve Deneau wieder auf die Beine gestellt habt. Also vielen, vielen Dank. Ich konnte ja leider nicht da sein, weil ich meine Theorieprüfung oder meinen Theorielehrgang mit Prüfung für meine Kampfrichterausbildung zu dem Zeitpunkt abgelegt habe und bin mittlerweile auch fertig geprüfter und inaugurierter Kampfrichter im BVDK.
Boah, jetzt wird auch nicht nur vercoacht, sondern auch verjudged. Let's go.
Jetzt bin ich der Pimp, because I'm operating the red lights.
Die roten Karten jetzt im Holster und einfach ja. Immer in der Kasse im Aldi so. Zick, zick.
Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann es auch wirklich nur jeder Person empfehlen. Es ist eine sehr spannende, sehr spaßige auch Erfahrung, mal so einen Wettkampf zu judgen. Das wirkt immer sehr, sehr einfach von außen betrachtet. Das ist aber tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Klar, man sitzt halt nur da, aber jeden Lifter, jede Lifterin da wirklich genauestens zu überprüfen, wie sie auf die Plattform kommt, wie sie ihren Lift ausführt und das halt irgendwie so, weiß nicht, 2 bis 3 Stunden, vielleicht auch 4 Stunden an einem Tag, ist echt kräftezehrend, aber cooles Gefühl, macht Spaß und hab vielleicht sogar in ein paar Wochen wieder einen Einsatz. Zum Thema Steve Deneau, kurz zu der Folge. Ich find's immer wieder beeindruckend und das war das Gefühl, was mich ereilt hat, als ich die Folge gehört habe. Also unser Anspruch ist ja, Leute hier in den Podcast zu holen und die so ein bisschen auf Herz und Nieren zu prüfen und uns im Gegenzug auch selbst auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Heißt, mit denen Konzepte zu besprechen, unsere Konzepte mit denen zu besprechen und deren Meinung einzuholen. Und ich finde, bisher hatten wir nie so riesige Abweichungen und dass Steve Deneau zu uns in den Podcast kommt und irgendwie Dinge passieren, die gerade so super präsent sind, auch in unserem Coaching, die offensichtlich für ihn auch interessant sind. Sprecht also von Brustkorbpositionen beim Beugen. Das hatten wir ja in den letzten Wochen relativ viel besprochen und dann, er kennt ja den Podcast oder kann den Podcast ja nicht, setzt sich hier hin und spricht dann auch darüber und nimmt eigentlich genau die gleiche Position ein wie wir. Fand ich sehr interessant. Ich fand die Besprechung zum Thema Novelty, das heißt neue Trainingsreize setzen, fand ich sehr spannend und bin sehr glücklich darüber, dass ihr da so eine coole Folge auf die Beine gestellt habt. Also vielen Dank an euch, vielen Dank an Steve. Wir wollen natürlich Leute in den Podcast holen, die ihr hören wollt und sind da auch ein bisschen auf euer Feedback angewiesen. Also sagt gern Bescheid, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr unbedingt mal ein Gespräch hören wollt und am besten entsprechende Punkte, die besprochen werden sollen, dann können wir das weitertragen oder auch unsere Gedanken dazu mit den entsprechenden Personen besprechen. Ja, das erstmal so zu der Folge. Also vielen Dank an euch.
Ich muss auch sagen, ich finde es sehr cool, dass teilweise Leute aus dem Gym auch zu mir kommen und sagen, ey, ich habe eure Folge gehört, die fand ich sehr cool, geben ihre Meinung. Das finde ich eine ganz coole Sache, da haben wir wirklich einen guten Influence. Wir sind ja jetzt hier nicht irgendwie, wie heißt dieser ganz große Podcaster nochmal?
Felix Lobrecht.
Nee, so ein Ami.
Joe Rogan.
Was, ja, genau. Wir sind ja jetzt nicht Joe Rogan. Also, Man kann uns ja schon fast als deutscher Joe Rogan bezeichnen.
Ja, bitte nicht.
Aber wir sind ja offen für jegliche Kritik oder eben, wie Falk schon gesagt hat, coole Leute, die ihr vielleicht hören wollt. Da erreicht uns auf jeden Fall jede Nachricht und wir lesen auf jeden Fall jede Nachricht und haben bisher alles, was irgendwie geschrieben wurde, auch schon mal in unseren Fragenpool mit reingeworfen. Dementsprechend traut euch da, zögert nicht und droppt ein paar Names.
Genug dazu. Wir haben heute eine kleine Premiere. Wollen wir die jetzt schon am Anfang machen, lieber Maxi?
Ja, wir wollen. Komm, wir machen noch ein bisschen Storytime davor. Ich will mal eure Reaction hören. Ich habe hier Storytime.
Dann Reaction.
Ich hatte einen Trainee von mir, der Probleme hatte, in der Kniebeuge so ein bisschen Knie nachgegeben. Und dann war auch erstmal mit Schmerz verbunden, aber relativ schnell wieder on track gekommen, zum Glück. War wahrscheinlich irgendwas mit dem Außenband. Wir hatten nochmal einen kleinen Rückschritt einer Einheit und dann hat er gesagt, na, ich gehe doch mal lieber zu einem Orthopäden, zu einem Sportorthopäden. Hab ihm auch gesagt, du, geh da, hol dir auf jeden Fall deine Meinung ein. Ich kann da ja auch immer nur Best Guesses äußern, aber ich will auch vor allen Dingen, wenn jemand jetzt irgendwie eine Verletzung hat oder eine leichte Verletzung, nicht so wie ein Arzt drüber kommen. Darf ich ja auch gar nicht. Und er hatte schon befürchtet, naja, ich will ja nicht, dass man mir sagt, irgendwie Arzt gehst du hin und sagst, ja, machen Sie am besten nie wieder Sport. Das würde helfen. aber dann ist er zu einem Sportorthopäden gegangen, hat sich extra jemanden geholt, der auch mit Fußballern arbeitet und ich glaube, in einem Eishockey-Team betreut oder irgendwie sowas. Und zwar hatte er ihm gesagt, erstmal so ein paar Mobility-Checks gemacht, gesagt, na, hier ein bisschen Innenrotation, Außenrotation, aber alles okay, alles im Rahmen. Und dann hat er ihm gesagt, mach doch mal eine Bodyweight-Kniebeuge, ich will da mal drüber gucken. Und dann meinte er, dass die ja von der Technik her komplett furchtbar aussieht. Und dass das natürlich ein großes Problem sein könnte. Warum sah die furchtbar aus? Achtung, ganz, ganz schlimm. Er hat die Knie über die Zehen drüber geschoben. Und das kann ja nicht gut sein. Und mein Trainee hat schon ein bisschen gezittert und ja, okay, sicher, weil das ist ja nicht so der neueste Stand und warum denn? Und dann hat er nur ein Modellskelett vom Knie genommen, das komplett zusammengedrückt, also ne, komplett gebeugt das Knie und gesagt, na guck mal, das kann ja nicht gut sein fürs Knie. Und er hat mir das nur in der Sprache.
Sehr pädagogisch auf jeden Fall.
Ihr könnt euch vorstellen, wie ich da reagiert habe. Dass ein Sportorthopäde, der mit Sport, lustigerweise eher auch so mit Leuten wie Fußballern, was sagt er denen denn dann? Ja, beim Rennen nicht mehr Knie über die Dings schieben und am besten ne, nur noch vorsichtig anlaufen beim und nicht mehr sprinten beim Fußball oder also es.
Ich stell mir gerade vor, wie das ausschaut, wenn du beim Sprinten die Knie nicht über die Zehenspitzen schiebst.
Ich habe halt immer den Eindruck, dass verschiedene Sportarten in Deutschland von jeglicher Kritik einfach befreit sind. Und wenn es dafür einen Paradesport gibt, dann ist es Fußball. Weiß ich nicht. Also das Verletzungsrisiko beim Fußball ist ja den allermeisten bekannt deutlich höher als beim Powerlifting.
Fun Fact, der Athlet hatte genau an dieser Stelle vorher eine Verletzung vom Fußball gehabt, mal vor
ja,
Jahren.
Lustig. Ja, also selbstredend. Und ich meine, Conan und ich, wir haben Football gespielt, da ist das Verletzungsrisiko noch mal eine Spur höher, klar. Ja, let's face it. Also man muss es, glaube ich, realistisch betrachten. Es ist ein Sport, wie die meisten anderen auch. Da gibt es auch Verletzungsrisiken. Im Powerlifting ist es genauso. Da hast du auch ein gewisses Verletzungsrisiko. Da kommst du ja nicht dran vorbei. Wenn du versuchst, deinen Körper an eine gewisse Grenze zu pushen, kann es dann einfach mal zu Problemen kommen. Aber ich finde es schon verblendet, dann schon wieder so veraltete Ansätze zu praktizieren und anzuwenden. Also ich bin jetzt nicht überrascht, aber es macht mich trotzdem wütend. Also ich finde es immer sehr, sehr schade, gerade wenn du Leute dann da hinschickst und sagst, okay, wir wollen jetzt eigentlich irgendwie eine Besserung erreichen und erzielen, dann geh mal zu einem Arzt, der kann dir vielleicht helfen und der hilft dir einfach nicht. Also der versucht dir nicht in deiner Lebenssituation weiterzuhelfen, sondern eher dich irgendwo anders hinzulenken und das finde ich immer sehr, sehr schade.
Also ich meine, du kannst der Ärzten nicht vorwerfen, dass sie nicht. Ich meine, die müssen halt alles Bescheid wissen und die sind jetzt erstmal dafür da, so viel Sachen, die besonders schlimm sind, einzuschränken, dass du dein Leben normal leben kannst. Die können natürlich dir nicht sagen, hast du Schmerzen beim Laufen? Nee, aber ich habe Schmerzen, wenn ich 200 Kilo squatte. So klar weiß der Allgemeinarzt dann nicht vielleicht, wo das Problem ist. Ne? Und letztendlich sind die auch versicherungsfähig. Wenn die sagen, ja, mach ruhig weiter den Sport und dann verletzen dich da oder kannst weiter so machen und dann verletzen die sich, dann können die den halt verklagen. Ne? Die sichern sich halt ab mit sowas wie erstmal vorsichtig machen, erstmal schonen so. Aber wenn du dann extra zu einem Experten in Anführungszeichen gehst, zum Sportorthopäden, und der dir dann sowas sagt mit, mach mal eine Bodyweight-Kniebeuge, gar nicht weiß, was irgendwie Kraftsport ist, und dann sagt, ja, deine Technik ist schlecht. Unglaublich. Also, und vor allen Dingen dann seine Begründung halt, das Knie nicht über die Zehen schieben. Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt. Das basiert auf einer uralten Studie, die 40, 50 Jahre alt ist, wo man gemerkt hat, dass sich das Drehmoment auf das Knie um 20% erhöht, wenn man es über die Knie schiebt. Aber wenn man das nicht macht, erhöht sich das Drehmoment auf die Hüfte um über 100%. Also, das ist eine ganz normale Lastverteilung, und 20% mehr von was ist ja die Frage. Also das ist eine ganz normale Kompensationsstrategie vom Körper, und wie gesagt, in allen Sportarten sieht man das mit viel höheren Peak-Intensitäten. Total blödsinnige Begründung, und es gab ja seitdem wieder viele Studien, und auch jegliche Interpretation ist heute davon komplett anders. Also ich kann nicht verstehen, wie man daran vorbeikommt. Also ich weiß, alle Lehrbücher in solchen Bereichen sind sehr veraltet, Sportwissenschaften. Obwohl, Kona kann ja jetzt mal was sich dazu äußern. Mein Bruder hat Sportwissenschaften studiert und meinte halt, die Bücher sind alle 40 Jahre alt. Und wenn man heute ChatGPT fragt, ist das aus orthopädischer Sicht gefährlich, sagt ChatGPT, das ist ein weit verbreiteter Mythos, und gibt eine sehr schöne differenzierte Antwort. Also wer da interessiert ist, kann da auch mal nachklicken. Ja, aber hat mich fassungslos gemacht, wie solche Leute,
fragt die KI-Leute,
so eine Sachen raushauen können. Und dann müssen sie sich nicht wundern, warum KI die Jobs ersetzt. Wenn du so einen schlechten Job machst.
Ja, ich muss, also es ist ein bisschen schwierig. Erstmal natürlich krass, dass so jemand dann überhaupt in dieser Gesundheitsschiene, sage ich mal, so präsent sein kann mit solchen Aussagen. Weil ich meine, das sind ja auch Aussagen, die sind schon sehr, sehr krass eingreifend, wenn du dann wirklich so sagst, ja, du darfst die Knie nicht über die Zehenspitzen schieben, weil dann fehlt dir ja auch einfach erstmal natürlich jegliches wissenschaftliches Arbeiten und jegliches logische Denken einfach. Weil wenn du halt normal gehst, hast du die Knie über die Zehenspitzen. Wenn du rennst, hast du die Knie über die Zehenspitzen. Vielleicht geht der Typ einfach anders. Okay, schön für ihn.
Aber und erzähl das mal den olympischen Gewichthebern, dass die das nicht mehr machen dürfen. Sowas.
Ja. Also das ist wirklich eine Grundsatzdiskussion, die auch gar nicht hier angefangen werden sollte, weil das so logisch ist, dass das in keinster Art und Weise eigentlich überhaupt eine Diskussion braucht. Und wenn man da halt noch so festgefahren ist, dann muss man sich halt schon wirklich auch selber fragen, wie gut macht man denn seinen Job, oder ist es einfach ein Abbild von dem, was man in der Lehre oder Ausbildung, Studium, was auch immer vor XY Jahren gelernt hat, und seitdem hat man sich halt genau mit gar nichts mehr weiter befasst. Was natürlich schade ist, solche Therapeuten oder wie auch immer gibt es natürlich auch, die sich dann darauf ausruhen, dass sie da ihren Titel haben. Aber ja, so jemanden auf Menschen loszulassen, ist natürlich ganz schön kritisch. Ich muss dazu noch sagen, weil Max ja gefragt hat, wie das in der Sportwissenschaft ist. Also prinzipiell muss ich eigentlich sagen, alles, was wir an Literatur haben, mit der ganzen Literatur, mit der wir arbeiten, die ist eigentlich immer sehr up-to-date und sehr aktuell. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Bachelor ist, da sind es vielleicht eher noch grundlegendere Sachen, aber gerade jetzt so im Master, wenn wir auch irgendwelche Abhandlungen schreiben, ist bei uns eigentlich immer gefragt, dass man auch, ich sag mal, je nach Feld Studien aus den letzten ein, zwei Jahren nimmt. Das funktioniert natürlich im Powerlifting oder im Kraftsport eher weniger. Ich meine, da gibt's eben nicht so viele aktuellen Sachen, aber auch da ist es einfach so, dass man sehr, sehr viele aktuelle Studien nehmen soll, beziehungsweise angehalten ist, das Ganze sehr aktuell zu belegen, um da eben auch den aktuellen Stand der Forschung abzubilden. Und das ist ja auch eine Sache, die ich da sehr am Studium eigentlich schätze, das wissenschaftliche Arbeiten und das Arbeiten mit Studien, mit Abhandlungen, um rauszufinden, okay, was macht die und die Studie gut, was macht die und die Studie schlecht.
Dass man sich dann halt auch weiterbilden kann, ne? Ist ja, glaube ich, wie in jedem anderen Studienfach, nur weil du jetzt deinen Abschluss hast und wenn du dich danach nie wieder mit Themen beschäftigst und auch nicht versuchst, das gut anzuwenden, dann hast du zwar deinen Abschluss in der Tasche, aber ja, kommst auch nicht wirklich weiter mit der Zeit.
Nee. Das ist super kritisch. Wenn du dann wirklich mit Menschen natürlich arbeitest, die sich da auch dann nicht kritisch damit auseinandersetzen, wie jetzt der Bro von dir. Weil dann kommen nämlich so Sachen zustande, wie wenn mir meine Mama sagt, ja, aber ist das nicht schlecht, wenn ich die Knie über die Zehenspitzen schiebe? Und sie deswegen überhaupt nichts für, sag ich mal so, ihr Beintraining macht, weil sie hat das mal gelesen und Liebscher und Bracht hat es aber anders in seiner Zeitung geschrieben. Und ich denke mir so, Mama, ich mach doch hier und Studium, Uni, weißt du? Du kannst doch nicht krass, einfach dem Internetmann glauben. So, wieso glaubst du denn nicht mir? Ich bin.
Conan, einmal habe ich eine ganz, ganz emotionale Real-Life-Story abgetrieben.
Ich bin aus dir rausgeschlüpft und du kaufst mir nicht. Wieso? Kacke.
Ja, genau dieselbe Story hatte ich auch mal mit Liebscher und Pracht, dass meine Mutter da irgendwie was von Liebscher und Pracht. Und dann meinte ich so. Ja, kleine Fun-Fact, die wurden von der Uni Leipzig abgemahnt für ihre falschen Werbeaussagen auf ihrer Webseite von der Sportuni Leipzig. Das musst du dir mal vorstellen. Und solche Leute werden dann herangezogen bei irgendwelchen Fallbeispielen.
Ja, ja, aber die auch wirklich zu jeder Scheiße irgendwas zu sagen haben. Sorry, Rona, aber das ist also so
und
so
Mutti darfst, oder Liebscher und Bracht?
Nee, Liebscher und Bracht, so und so darfst du nicht schlafen, das ist schlecht für deinen Rücken und dann hast du für immer eine Fehlstellung und das ist so diese. Ich weiß nicht, ob ihr noch Zitronenquark kennt hier. Der dann sagt, ja, wenn ihr Fleiß am Kabel macht, also so, ne, Butterfly am Doppelkabelzug, dann dürft ihr euch nicht im Ausfallschritt hinstellen, weil ihr sonst eine Skoliose kriegt, Alter. Also wirklich so eine Rotze. Und das ist so Liebscher und Bracht-Level, ne? Also leg dich nicht auf die Seite beim Schlafen, weil du dann Rückenschmerzen kriegst oder das ist schlecht für deinen Rücken, sondern du musst immer auf dem Rücken schlafen, immer gerade.
So, und die Alter, 50 Euro Faszienrolle bitte kaufe, damit du deine Verletzung heilst.
Das Schlimme daran ist eigentlich noch, dass du dann immer mit Leuten argumentierst auch, die das dann irgendwie machen. Die haben sich dann das Liebscher und Bracht-System gekauft oder schauen sich Videos an dazu. Und ich mache jetzt Liebscher und Bracht. Da weiß ich schon so, okay, die nächsten mach 5 Minuten.
Jetzt Liebscher und Bracht.
Ja, wirklich, wirklich. Ich weiß ganz genau, die nächsten 5 Minuten werden gleich sehr, sehr anstrengend für mich. Und für mich funktioniert's ja. Und das ist super, super schwer, dann dagegen zu argumentieren, weil offensichtlich funktioniert's ja. Aber wenn du halt davor einfach ein faules Stück Scheiße warst und dich das erste Mal bewegst und irgendwas machst.
Ich wollte eben sagen, wenn ist ja eine Faszienrolle eine Verbesserung deines Bewegungszustands ist, dann ist es schon sehr traurig.
Ja, das ist halt wirklich so. Ja, ich mache da jetzt auch so Übungen. Ja, die Übungen sind scheiße, aber du machst halt generell zumindest schon mal irgendeine Bewegung, als 8 Stunden lang auf einen mittleren Monitor zu gucken, nach Hause zu fahren, dann dich aufs Sofa zu legen, um einen großen Monitor anzuschauen und im Vordergrund hast du noch einen kleinen Monitor, wo du Reels scrollst. Also, das ist natürlich schon mal besser, aber deswegen ist es trotzdem nicht gut.
Ja, eine Freundin von einem Kumpel war beim Osteopathen, weil die Rückenschmerzen hatte. Hat die das schon mal erzählt? Nie irgendwas halt Sport gemacht und sie meinte, hat dann angefangen, sie mit ihrer Haltung zu korrigieren, dass sie aufrechter sitzen muss und wie sie aufstehen soll. Und dann, das habe ich mal irgendwo bei YouTube gesehen, so Alexander Freiherr von Sonstewann, der hat vor 120 Jahren den Leuten so Tutorials gegeben, wie man aufsteht und dabei im Schwerpunkt bleibt, damit man gar nicht den Kopf zu weit nach vorne oder hinten, dass da eine Überbelastung im Nacken entsteht. Das musst du dir mal vorstellen, Alter.
Oh. Ja, boah, Alter. Das ist auch, ich fühle mich gerade so richtig zurückversetzt in, weiß nicht, 2016 oder so. Weiß nicht, ob
oder 18. Jahrhundert oder so.
Ja, aber kennt ihr noch Kelly Starrett? Dr. Kelly Starrett? Der hat ein Buch geschrieben, das heißt.
Der geschmeidige Leopard.
Ja, ja, genau. Boah, geil.
Der macht immer Witze bei uns im Gym. Ja. Ist das dieser geschmeidige Leopard, wenn da irgendjemand irgendwelche komischen Verrenkungsübungen macht?
Ja. Und du denkst dir so, Alter, okay, der Typ, der hat wirklich. Das war ja auch der so Triggerballs und Faszienrollen und so erst so richtig groß gemacht hat. Mit seinem komischen, in Anführungsstrichen, Mobility-Kram. Und die Leute, die sind dem die Türen eingerannt, Alter. Da waren Conventions in Deutschland, wo der so Turnhallen wirklich komplett voll gemacht hat und die Leute sich dann da hingelegt haben und auf ihre Yogamatte und ihrer Faszienrolle da irgendwie rumgehampelt sind. Das klingt jetzt also despektierlich, aber genauso ist halt auch gemeint. Und dann.
Das war auch das Ziel. Das klingt vielleicht scheiße, aber ist eben so.
Ja. Und Und die huldigen den dann so. Und ich denke mir, also weiß ich nicht, ihr habt ja wirklich die letzten 25 Jahre auch irgendwie geschafft, Sport zu machen, ohne jetzt hier so einen komischen Psoas-Stretch zu machen und euch dann von eurem Partner, weiß ich nicht, den Gluteus.
Oha, welchen Partner schon hört.
Den Gluteus mit einem Faszienball ausdrücken zu lassen.
Releasen zu lassen. Stimmt, das war ja auch so ein Trend, wie diese Videos, wie die das ausknacken. Wie nennt man das? Dieses Knacken, irgendwas Release, dass sie das am Hintern machen und so, am Pelvic Bone.
Ja, so eine Scheiße. Ja. Also wirklich auch so fahrlässiges Zeug. Ich meine, es ist ja nicht gefährlich, weil es halt nichts bringt. Also du hast ja keine Risk-to-Reward-Ratio, außer dass du deine Zeit verschwendest. Aber also, dass die Leute dann da aber so drauf abfahren, es ist genau die gleiche Scheiße wie mit jeglichem Holismus und Homöopathie-Kram-Schwachsinn. Es ist halt einfach irgendwas, wir werfen irgendwas in den Raum, sagen, dass das und das macht das und verkaufen das als neue Zauberformel und die Leute rennen dir die Türen ein.
Ich glaube, das Problem ist, viele von denen, und deswegen ist ja auch dieses Gespräch so schwer, die machen das ja nicht böser Intention. Zumindest am Anfang denken sie sich nicht, hey, wir nehmen die Leute aus und ich will so reich wie möglich werden mit dem Scheiß, was wir verkaufen. Die gehen ja manchmal wirklich mit guten Sachen ran, aber dann oder sind vielleicht so ein bisschen Wegbereiter, ne? Also wenn ich jetzt denke an Stuart McGill oder diesen Knees Over Toes Guy, das waren, oder auch Kelly Stablets von mir aus, ne? Das waren ja Leute, die haben gesagt, hey, guck mal, wir haben hier ein Feld, was fehlt vielleicht ein bisschen, so generelles Athletiktraining oder Stuart McGill, dass man halt auch generelle Stabilisationsübung, Beweglichkeit was macht. Da hat ja Stephanie Cohen, die hat ja, ich weiß gar nicht, übrigens, wer Stephanie Cohen nicht kennt, das fällt mir jetzt manchmal auf.
Lost, Leute.
War, glaube ich,
was ist mit euch los?
Immer noch die höchsten Dots, ne? Die war aber nicht, die war untested.
Die war
genau.
Untested, ja.
Und hat irgendwie viermal fünffaches, die hat irgendwie 200, wie viel waren es? 240 oder so gehoben und wiegt halt nur 57 Kilo. Und
230 gebeugt oder so, also wirklich ultra heftig.
Ja. Und also die hat ja rapped, PhD auch gemacht.
Brutal.
Hat da auch sehr viel sich, und die hat auch gesagt, Stuart McGill, es geht nicht darum, dass du genau diese, wie heißen die, diese drei Bauchübungen, die Stuart Big Threes oder so machst. Oder McGill, Big Three McGills. Es geht einfach darum, dass du irgendwas machst. Ein bisschen Novelty reinbringst, ein bisschen Bewegung und nicht immer dieselben Übungen, sondern halt ein bisschen grundlegendes Athletiktraining machst. Und manchmal bleiben die Leute dann aber hängen, ne? Genauso Knees Over Toes Guy, ne? Der hat ja gesagt, hey, nein, man kann in dieser Position stark werden und man kann das verbessern und mitunter sehr extreme Sachen halt. Manche Leute können dann sehr extreme Positionen einnehmen damit. Aber dann wird das wieder so angepriesen als Eilheilmittel und es geht nur noch das und das heilt dann alles und kauf meinen 200-Euro-Kurs. Und dann wird es halt ganz schnell zu so einem Kult, ne?
Ja, aber es ist also voll und dieser Kult ist, und da spreche ich jetzt mal kurz so aus persönlicher Erfahrung, ist dann halt auch so latent übergriffig, ne? Weil die Leute dann denken, sie hätten jetzt die neue Zauberformel gefunden, wenn sie sich Kelly Starrett durchlesen und dann mit Leuten, die anderen Sport machen, irgendwie ins Gespräch kommen und du sagst, hey, ich mach Powerlifting und dann so, ah, weiß ich nicht, Powerlifting nicht so gut, hast du es mal probiert mit Faszien im Gluteusbereich ausrollen und sagst dann so, ah, nee, eigentlich nicht, bringt mir auch nichts. Und dann fangen die an, dir einen Vortrag zu halten und ich denke mir so, also du würdest dir doch als...
Hast du es mal gehabt?
Ja. Und dann dann würde ich mir doch wenn ich jetzt Football spiele, würde ich mir doch nicht von einem Curling-Spieler erklären lassen, wie ich einen Run-Tackle mache. So. Ja, also das ist so das Level, auf dem diese Diskussionen dann stattfinden. Leider. Aber ja, machst du nichts.
Ich habe jetzt noch ein Beispiel davon. Und zwar habe ich letztens aus ein Post gesehen einer Person, die diesem Fitnessstudio, in dem ich mich umgebe, sehr nahe steht. Also die ist da auch bekannt anscheinend, bekannter. I won't drop any names though. Naja, also man kennt die halt.
Zumindest hustest du, wenn du es gleich den Namen aussprichst.
Und und da war ganz dann auch so ein Post, dass von wegen irgendwie so, ja, Rückenschmerzen können, oder das kannst du gegen Rückenschmerzen tun, vermutlich ist dein Hüftbeuger verkürzt. Ich so, das kann nicht wahr sein.
Und der Ischias, den
darf ich nicht wirklich, ich lese diesen Post, ich klick's auf dieses Profil, Physiotherapeutin. Oder Therapeut. Kann natürlich auch sein. Und ich denke so, nein. Wir sind in 2025, sie kommt mit verkürztem Hüftbeuger, macht Rückenschmerzen.
Sie, boah, die Person.
Das, So, Alter. Auf jeden Fall war das für mich auch wieder so ein, das kann nicht wahr sein, dass ich das jetzt wirklich noch lese. Ich dachte, das war wirklich so ein 20, keine Ahnung, 21, 22 Ding, dass das so groß war und dass es mittlerweile schon dann irgendwie mal gefixt wurde, dieses Problem, dass sowas nicht mehr verbreitet wird. Und dann steht da einfach, der verkürzte Hüftbeuger ist die Ursache für deinen Rückenschmerz.
Mit hängengebliebenen Physios brauchen wir gar nicht erst anfangen, dann wären wir nicht fertig.
Ja, darum dreht es sich ja auch nicht hier. Folge.
Aber ey, beteiligt euch da auch doch gerne mal dran. Schickt uns mal eure größten Mythen, die rumkursieren. Oder vielleicht denkt ihr auch, hä, wieso soll das denn ein Mythos oder sein oder schlecht sein, wenn wir da mal was mehr erläutern sollen oder mal diskutieren sollen, vielleicht doch jemanden einladen sollen, dann gebt uns da gerne Bescheid.
Ganz, ganz unbedingt, ja.
Und ich würde sagen, um in der Stimmung zu bleiben, in der kritisierenden Stimmung zu bleiben, nein, die natürlich zu drehen, haben wir heute vorbereitet eine Top 3 der Don't-Dos für Powerlifter. Aber damit wir das natürlich mit positivem, lehrreichen Content versehen, werden wir dann immer eine Schlussfolgerung am Ende präsentieren, wie man das dann eher machen sollte und was unsere Learnings daraus sind. Und jeder hat hier ein bisschen was vorbereitet. Wir werden wahrscheinlich ein paar Überlappungen haben. Es sind jetzt nicht die drei größten oder es gibt nur die drei oder das sind die wichtigsten. Wir haben uns einfach drei rausgenommen, wo wir sagen, die beschäftigen uns gerade. Und ich würde sagen, Kone, da ich dich durch die Kamera nicht sehen kann leider, fang du doch einfach mal an und präsentier mal deine Top 3 oder einen. Oder
okay. Fang erst mal mit einer Sache an, glaube ich.
Ich hab so ein bisschen versucht, so Sachen zu nehmen, die jetzt nicht so richtig basic sind, aber so, die man vielleicht wirklich mal, ich würde jetzt nicht mal Top 3 Fehler dazu nennen, aber die wirklich auf jeden Fall drei von sehr großen Fehlern sind, die man besser machen kann.
Und glaubst du, einer von uns hat dasselbe? Was würdest du sagen? Wie viele matchen sich? Oder ganz unique?
Ja, doch, ich denke, das eine wird sich auf jeden Fall hier mit mir.
Ich habe auch eins, wo ich denke, da rechne ich damit, dass das von euch auch irgendwie angebracht wird.
Ich glaube, eins auf jeden Fall auch. Okay, dann hauen wir raus.
Das erste habe ich, du verstehst das Long Run Game nicht.
Oha, das wären doch mehr als eine.
Das ist auch das, was ich denke, dass wir alle gleich haben.
Vielleicht, ja, meins auch. Und ich glaube, wir können das aber aus verschiedenen Perspektiven sogar mal tackeln. Da bin ich mal gespannt, wie wir das vielleicht sogar aufarbeiten können.
Also mir ging es da natürlich, wie Falk schon sagt, das kann man von sehr vielen Stellen oder Seiten betrachten. Ich habe da erstmal wirklich einfach auch, weil es persönliche Coaching-Erfahrung ist, mit sehr jungen Athleten vor allem, eigentlich, dass sie zu schnell zu viel wollen und sich daraus so ein bisschen so eine Abwärtsspirale bildet aus, sie wollen zu viel, sie machen zu viel, die Lifts werden nicht besser, die Leistung wird nicht besser und dann wird sich eben noch ein bisschen mehr angestrengt und noch ein bisschen mehr Riechsalz und noch ein bisschen mehr Hype und dann wird es trotzdem wieder nichts und so geht es dann immer weiter. Und ja, das habe ich auf jeden Fall schon mit dem einen oder anderen Athleten durch, beziehungsweise Ex-Athleten, die dann, muss an der Stelle ehrlich sein,
gestorben sind, weil sie immer
ausgewechselt sind. Die sind dann aus irgendwelchen komischen Gründen einfach verschwunden. Nanu. Nein, aber keiner von denen macht tatsächlich noch Powerlifting. Also wirklich, da muss ich sagen, zu mir gekommen, hey, ich hab Powerlifting gesehen, finde ich cool, weil der und der und hier Instagram, YouTube, dies, das. Und dann irgendwann zu einem anderen Coach gewechselt, der da so ein bisschen mehr im Hype war. Und ja, trotzdem jetzt auf jeden Fall mit Powerlifting gar nichts mehr im Hut. Und das hat tatsächlich, ich glaube, wirklich vier sehr junge Athleten betroffen. Ich habe heute nur drei noch auf Instagram gefunden. Deswegen weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, was da jetzt, was mit dem vierten ist.
Wirklich aber gestorben. Ja,
jetzt hast du das super.
Danke.
Ich hoffe nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Und ich denke mal, bevor wir da so ein paar Worte noch zu verlieren, bin ich erstmal gespannt, was Falk und was Maxi dann dazu sagen. Und dann können wir das Ganze noch mal ein bisschen aufrollen.
Ja, ich habe den Punkt so formuliert mit annehmen, es wird leichter mit der Zeit. Und habe das so gemeint, dass, und ich denke, da spreche ich auch für uns alle, man häufig im Kontakt mit Athletinnen und Athleten an den Punkt kommt, wo so ein bisschen Missmut geäußert wird, was die Arbeit an möglicherweise Technik zum Beispiel angeht. Und so dieser Ton mitschwingt mit, naja, wir haben doch jetzt schon ganz viel an Technik gearbeitet, muss doch mal fertig sein. Und die Annahme, die ich da versuche irgendwie wegzukürzen, ist, also wenn du denkst, es wird leichter mit der Zeit, täuschst du dich. Es wird immer anspruchsvoller. Die einfachste Zeit ist am Anfang, weil du da, sagen wir, du kommst in ein Coaching und warst vorher noch nie in einem Coaching, hast halt immer irgendwie entweder nach Eigenregie trainiert oder vielleicht noch gar nicht so intensiv, dann sind die ersten Schritte, die ersten Interventionen, die du triffst, sind sehr basic, sind sehr grob und die bringen schon viel Output. Und die Arbeit wird halt immer detailorientierter, je länger du den Sport machst. Und diese Detailarbeit ist viel, viel anstrengender, viel schwieriger, als jetzt einfach drauf zu achten, was der nette Herr Orthopäde jetzt nicht bestätigen würde, aber einfach ein bisschen mehr die Knie nach vorne zu schieben zum Beispiel. So. Und dann wirst du aber ganz, ganz oft an den Punkt kommen, wo, und das hatten wir auch in einigen Folgen schon, wo du denkst, naja, wir haben doch jetzt irgendwas geändert und jetzt ändern wir es wieder in die andere Richtung. Wieso das denn? Ja, ganz einfach, weil du versuchst, das Optimum zu finden und zu treffen. Und das geht nur, wenn du das versuchst auszuloten. Das heißt, du musst erstmal in eine Richtung arbeiten. Das wird irgendeinen Effekt erzielen. Ob der positiv ist oder negativ, sei mal dahingestellt. Und dann kann es durchaus sein, dass du in eine andere Richtung ein bisschen zurückrudern musst wieder. Nur ein Teil des Problems. Aber so funktioniert dann unter Umständen schon Detailarbeit. Und die wird nicht leichter mit der Zeit.
Ja, ich glaube, ne, so hat jeder von uns am Anfang gedacht, so nach dem Motto, ich habe jetzt im, weiß ich nicht, Bankdrücken meine Technik schon gefunden. Und jetzt muss ich noch Kreuzheben und Deadlift abhaken und dann habe ich die Technik fertig so. Und ich glaube, zu einem gewissen Teil, dass man jetzt nicht hier die jungen Leute abschreckt, natürlich fühlt man sich irgendwann souveräner und man weiß irgendwann, hey, heute mal war ein bisschen die Abweichung, mal ein bisschen die andere, aber man wird halt konstanter, man kann auch mit verschiedenen Techniken mehr umgehen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich darauf einlässt, nicht zu denken, ich muss jetzt diese eine Fußstellung finden und diesen einen Dings und dann klappt alles. Das kann manchmal sein, dass man einen sehr entscheidenden Cue findet, aber die Gewichte werden schwerer, es treten wieder andere Sachen auf, die Muskeln werden größer und dann gibt es wieder andere Sachen, an denen man arbeitet. Das hört wirklich nie auf. Es wird halt detailreicher, ne? Und die Gains kommen nicht mehr so leicht. Ich meine, ich habe mir aufgeschrieben, keine Geduld oder so ein bisschen den Short-Term statt den Long-Term fokussieren. Und das sehe ich auch, dass eigentlich der Lifter weiß, er kann den PR machen. Also das steht außer Frage, dass diese magische Grenze, die wir alle wollen, von 127,5 Kilo, die jetzt ganz bedeutend ist. Dass uns das klar ist, ja, klar kannst du das, aber die müssen sich das bestätigen und es muss diese Session sein und alles wird gemessen. Also so, es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Alter und vielleicht auch das Alter, wie lange man im Sport ist und generell das Alter, dass manchmal der Zeithorizont, so in dem man lebt, sehr kurz ist, ne? Also sehr nicht so weit hinterdenkt. Ich meine, desto älter man wird, kennt man das. Als Kind denkt man oder als Kleinkind denkt man so in Tagen. Da ist eine Woche schon lange. Und jetzt denkt man vielleicht schon ein bisschen in Jahren oder in einem Jahr. Das ist dann nicht mehr ganz so ein langer Zeitraum. Und das merkst du dann irgendwie auch im Sport, dass die Leute denken, so ein bisschen wie, wenn ich das diese Woche nicht mache, kann ja sein, dass ich dann das nie wieder schaffe. Oder dass die sagen, ich muss dieses Gewicht jetzt schaffen, um in meiner Progression drin zu bleiben, die ich mir in meinem Kopf zusammengebastelt habe. Und das ist was Wichtiges, dass man ja sich keine Zahlen, glaube ich, zu sehr in den Kopf setzt, einfach versucht, gutes Training und guten Reiz reinzukriegen und sich nicht zu doll auf irgendwelche Nummern fokussiert. Das wäre so mein Tipp daraus, nicht so doll auf Nummern fokussieren, sondern gucken, werde ich besser und gebe ich das Richtige im Training so. Sich zufrieden sein mit einem Training, wo man weiß, ey, ich habe alles rausgeholt, was heute drin war. Heute war nicht viel drin, aber ich habe alles rausgeholt und daraus so eine Befriedigung finden, weil diese, ja geil, ich habe den PR geknackt, da ist man echt super happy, Aber es dauert 1-2 Tage, dann sagt man sich, ja, jetzt habe ich diese Zahl geschafft und das heißt ja, jetzt kann ich bald die Zahl schaffen. Und zack, ist wieder alles vom Neuen nur mit einer anderen Zahl ersetzt. Und ja, diese billigen so Dopamin-Kicks, die man dann aus einem PR bekommt, die sind halt nicht sehr beständig. Und irgendwann hat man die halt nicht mehr. Dann werden halt PRs seltener. Genau, das wäre mein Tipp. Schön fokussieren, einfach einen guten Reiz zu setzen. Das ist sowieso eine bessere Herangehensweise, als immer zu denken, ich muss mehr machen, damit ich stärker werde oder so.
Aufbauend dazu habe ich auch so ein bisschen meinen zweiten Fehler oder was auch immer gemacht. Und das habe ich so genannt, als das Mindset stimmt nicht. Ich finde, die zwei bedingen sich so ein bisschen. Aber ihr müsst halt einfach dran denken, du musst auf Mount Everest. So, die Zugspitze, die ist scheiße. Du musst auf den Mount Everest. Und das ist eher so eine Sache so aus dem Daily Coaching Life. Und da bin ich auch stolz auf manche, die das jetzt gut schon hinkriegen und das cool unterteilen können. Und manche machen das immer noch zu sehr. Und das ist so, Sessions in gut und schlecht zu unterteilen. So, entweder es war gerade die geilste Session überhaupt, du hattest den absolut krassesten Pump und 5 PRs mitgenommen und dein Gym-Crush hat gesagt, boah, was für einen dicken Ärmel. Oder du hast halt wirklich die absolut grottigste Einheit, alles hat wehgetan und ich musste reduzieren und RPE 7 hat sich zwar angefühlt wie S7 und sah auch aus wie S7 und war auch Gewicht S7, aber es war halt trotzdem scheiße. Und der Pump war auch Quatsch und meine Reha-Übung hat irgendwie gar nichts gebracht. Also das finde ich ist eine Sache, die ich wirklich, wirklich extrem schwer umzusetzen finde, weil wenn du das jetzt so hörst, denkst du, ja, ja, okay, hat er schon recht. Und dann bist du in der Situation und denkst so, nein, verdammt, es war wieder eine schlechte oder eine super Session. Und manchmal ist es auch einfach okay, wenn eine Session ist. Wenn du dann reingehst, du machst deine Arbeit, ist halt jetzt nicht jedes Mal ein krasser PR und vielleicht ist irgendwo auf irgendeiner Maschine, hast du ein bisschen weniger gemacht als letzte Woche oder weniger Reps oder sonst was und gehst dann nach Hause und fertig. So. Und das ist völlig okay, weil das wird sich gerade in was, deswegen haben wir es ja mit dem Long Run gesagt, das wird sich gerade in deinem Long Run noch ungefähr 1 Million Mal wiederholen, dass Sessions nicht nur wie am Anfang super geil sind, weil du PRs machst oder super kacke sind, sondern manchmal ist eine Session einfach eine Session. Du gehst rein, gehst raus. Ende. Und die nächste Session kommt. Und da muss man einfach auf jeden Fall ein resilienteres Mindset für kreieren. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt auch erst vermehrt geschafft seit diesem ganzen Hüftding und seit dieser Schleimhautentzündung, dass ich gemerkt habe, okay, manche Sessions sind halt einfach, dann ist halt der Win, dass ich mal heute nicht in den Mülleimer gekotzt habe. Das ist halt auch ein Win. Und dann ist es halt auch mal ein Win, wenn der Quad vielleicht nur 3 bis 4 von 10 wehgetan hat. Natürlich tut er halt noch weh, okay. Aber manchmal sind das halt auch so kleine Wins und dann ist es auch okay, mal zu sagen, gut, nächste Session ist wieder eine Session, um das noch besser zu machen.
Das reizt sich ja wirklich ideal eigentlich an das Gesagte ein. Und ich muss gerade nochmal den den Namen von dem psychologischen Aspekt hier googeln, wie das heißt. Weil er das schön beschreibt, ist ja so diese Überinterpretation von kurzfristigen Sachen, ne? Und dieses Unterinterpretieren von so langfristigen Begebenheiten oder was eigentlich so der Standard ist, nennt sich halt Recency Bias, hat man vielleicht schon mal gehört, beschreibt, wie menschliche Tendenz zu letzt präsentierten Informationen oder Ereignissen eine größere Bedeutung beizumessen, da diese am leichtesten abrufbar sind. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut und ich glaube, da sind wir halt, ist halt eine menschliche Tendenz, wie es da schon steht. Da sind wir auch alle selber betroffen und ich glaube, das Allerwichtigste, was man machen kann, ist darum zu wissen, dass man meistens solche Sachen überinterpretiert und lernt einfach damit umzugehen, dass man weiß, hey, ich überinterpretiere das wahrscheinlich gerade ein bisschen, Session war halt mal nicht so gut und vielleicht auch ein bisschen stoischer rangeht, wie die Kuh im Regen, wenn die Session mal bombig läuft und dann nicht sagt, jetzt muss alles so, ich bin der Powerlifting Goat, greatest of all time, ich werde jetzt 500 Kilo nächstes Jahr heben, dass man dann alles ein bisschen gelassener sieht. Ist schwer, wir arbeiten auch dran.
Was Maxi da meint, ist ja dieser entweder Recency-Effekt oder man nennt es auch die Verfügbarkeitsheuristik.
Ja, ich wollte jetzt unseren Zuhörern nicht überlasten.
Ja, manchmal muss ich aber auch
der Begriff
mal sagen,
total klar ist.
Manchmal ist das Sportstudio eben auch mal ein kleiner Flex wert.
So, dann weiter im Psychologie heute Podcast. Ich habe eine ganz.
Ist es normal, deine was? Dass du nicht bis drei zählen kannst, Falk, weil guck mal, da hat noch einen Trip.
Naja, ich muss ja auch nochmal einen zweiten.
Ja, ich wollte gerade sagen, lass mal Falk hier noch seinen zweiten droppen.
Genau, ich habe nämlich einen sehr unkonventionellen zweiten Punkt, aber nicht Sumo, der sich jetzt vielleicht nicht so sehr in diese Grundlagendiskussion einfügt. Ich habe nämlich hier stehen, dass es schon ein schlechtes Zeichen ist, wenn deine Coaching-Kommunikation nur über Instagram läuft. Das war mein Take für die
okay.
Top 3 Don'ts.
Wenn, also wie meinst du das, dass man da den Chat hat oder was?
Genau, dass man so allen Austausch zu Training und Nachfrage und so weiter lediglich über Instagram laufen lässt. Ich finde, das ist vielleicht auch einfach nur eine persönliche Ansicht, aber
ich will mal einen schönen Brief bekommen.
Naja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Jason Trampley zum Beispiel macht ja seine Check-ins über E-Mail, habe ich gehört.
Echt?
Ja. Und
ich schicke da auch gerne mal einen Fax rüber, wenn es helfen muss.
Oder eine Brieftaube.
Aber die Brieftaube dauert lang nach Amerika, ne?
Ja, das dauert ein Stück. Aber,
also, meinst du für Coaches oder für Trainees? Weil du bist ja da an den Coach gebunden. Oder meinst du, dass man halt...
Naja, wenn der Coach das nur so anbietet, würde ich sagen. Also das war so meine Perspektive. Und das hat ja jetzt auch so das letzte halbe Jahr ungefähr gezeigt, fand ich, klar kann das schon funktionieren, aber ich finde, das ist so als ich versuch's mal anders zu framen. Ich habe einen gewissen Professionalitätsanspruch an meine Arbeit und ich finde es höchst unprofessionell, wenn so Briefings, Austausch, Videos etc. pp., wenn das über Instagram läuft. Das wirkt immer so wie, na, also ich... Wenn ich jetzt Athlet wäre bei der Person, wäre jetzt nur so ein Fanboy und der gibt mir einfach nur so oberflächliches Feedback.
Mhm.
So. Und vielleicht ist es auch einfach das Format, was mich daran stört, das habe ich jetzt noch nicht so richtig durchdacht. Aber als mir eine gewisse Person das dann erzählt hat, beziehungsweise gezeigt hat, dass deren Coach quasi die Kommunikation nur über Instagram macht, und ich das so gesehen habe und ich das so erfragt habe, dachte ich mir so, also, warum?
War ja bei mir auch so und ich muss auch sagen, ich fand's nicht geil. Vor allen Dingen, achso, du meinst doch mich. Ja, ich war's. Nee, und
hallo, Ibis.
Das Ding ist aber, du musst halt das sammeln, ne? Du kannst nicht 5 Kanäle nutzen und du nimmst natürlich den, der am besten funktioniert. Das Ding ist, in manchen Ländern wird halt WhatsApp nicht genutzt. Da musst du es dann halt über E-Mail machen. Da ist halt so Instagram der Messenger. Aber ich finde es auch schwierig, das da zu vermischen, weil es noch mehr so, wie du schon sagst, eine Content-Plattform ist. Und ich bin ja jetzt mit Emily im Reha-Coaching, wenn du so willst. Und sie meinte dann auch, sie ist eine Kanadierin, die benutzen anscheinend auch WhatsApp und sagt, ach nee, super, dass wir das switchen. Und die ersten Sachen haben wir da erledigt und es ist halt viel besser über WhatsApp. Einfach, weil bei Instagram der Text auch so eng gefasst ist und dadurch wirkt mal, wenn du 3 Sätze schreibst, wirkt das schon wie übelst unübersichtlich, übel lang. Dann ist ja die Standardfunktion, war zumindest so, anscheinend hat sich geändert, dass du nur 1 Minute Sprachnachricht machen kannst und alles ist auch so ein bisschen... Snapchat, also ich habe kein Snapchat, aber so wirkt so ein bisschen...
Maxi, keine Snapchat-Maus.
Ich hab auf jeden Fall
vom Snapchat. Nee, also genau, ich fand das auch so vom... Bist irgendwie unangenehm. So.
Ja, okay.
Ja, haben wir den wie Punkt Maxi jetzt durch, das oder? Schon sagt, also ja, was ich jetzt dazu sagen muss, nur wie du es schon sagst, Instagram auf jeden Fall jetzt, glaube ich, nicht die geilste Möglichkeit. Ich denke, man kann sich da auf jeden Fall besser noch aufstellen und von mir aus, also eine ganz ehrliche Mail wird auch ein bisschen verteufelt. Im Endeffekt kann man sich auch schnell Mails hin und her schreiben. Das kann, glaube ich, nur sehr eklig unübersichtlich irgendwann natürlich werden. Deswegen, ich finde da WhatsApp schon eigentlich immer eine sehr coole Sache, weil du kannst auch einfach schnell Videos, schnell Audio reinballern. Aber ja, Instagram wäre jetzt, glaube ich, auch nichts für mich.
Ja. Also ich würde wahrscheinlich, um das kurz abzuschließen, wenn, man muss ja nicht unbedingt WhatsApp nehmen, es gibt ja auch andere Messenger-Dienste, Aber ich würde schon irgendwas nehmen, was explizit für das Beschreiben von Nachrichten gedacht ist und nicht zum Posten von Content und vielleicht eine leichte Reaktion auf Stories und Beiträge oder so. Sondern was sich wirklich explizit damit ausweist, dass man da Nachrichten austauscht. Okay.
Schreib mir doch einfach über meine Banking-App.
Immer 1 Euro hin und her schicken über PayPal.
Schreib mir einfach über eBay mein Angebot.
Direkt die Zahlung. Direkt die Zahlung, perfekt.
Schön über eBay
Kleinanzeigen, genau.
Da kann man nämlich auch Bilder reinmachen.
Alter.
Okay, ja, ich sag mal was kurz denn dein drittes. Oder Maxi, Entschuldigung.
Maxi, gib mir uns mal die 3.
Ich mach mal meinen Top 2. Ich hätte hier, dass man die Mainlifts zu einer extrem hohen API pusht und die Accessories zu einer sehr lowen API. Das ist einer meiner Top-Don'ts, die ich auch bei irgendwie vielen Coaches sehe, dass die dazu neigen, vor allen Dingen, die jetzt nicht so mit diesem Back-Off-System arbeiten, aber dass da irgendwie angestrebt wird, zu grinden, ne, in den Main-Sätzen. Und meistens dann, auch das von Athletenseite kann aber genauso erfolgen, dass da gepusht wird und das immer näher ans Muskelversagen gehauen wird, auch so die Rap-Sätze. Klar, bei einem schweren Single in der letzten Woche kann das mal passieren. Aber auch so die Backoffs, ne, dass die dann immer sehr versucht werden zu pushen und dann aber so bei den Accessories so entspannt gefahren wird. Also da hatte ich schon viele Athleten geonboardet, wo ich dann die Accessories sehe und mir jedes Mal den Kopf schüttel und denke mir so, wieso unterhältst du dich während des Satzes oder sagst danach so, oh, das war ganz schön schwer. Ja. Also ich finde immer, wenn jemand einen Satz macht, egal ob es Beatles Curls sind oder Kurzhantel drücken und danach ohne ein bisschen außer Atem zu sein oder und irgendwie ein bisschen schwerer zu atmen sagt, oh, das war aber ganz schön schwer. So auch in so einem schnellen Redefluss, dann weiß ich, nee, was nicht. Also es war ermüdend, ja, das glaube ich dir. Aber ich finde es halt sehr wichtig, dass man seine Accessories halt hart genug pusht. Und vor allen Dingen bei den Competition Lifts geht es mir nicht darum, die nicht schwer zu trainieren. Im Gegenteil, klar, die sollen schweres Gewicht auf der Hantel sein. Aber da würde ich erstens die Rep-Struktur so wählen, dass die nicht so nah ans Muskelversagen gepusht werden und trotzdem halt die entsprechenden Gewichte genommen werden können. Und das ist da auch nicht. Manche denken, ich muss unbedingt mehr Gewicht nehmen. Das Problem ist, dass Krafttraining ineffizienter wird, wenn du vorermüdet bist. Und ich glaube, das leuchtet ein. Das war ja so auch ein bisschen aus unserem Gespräch letzte Woche auszuhören mit Steve DeNovi, dass du eigentlich, wenn du jetzt, sage ich mal, 5 Backoff hast, nicht dich bei den ersten beiden so wegschießen willst, dass du extrem ermüdet in die letzten 3 Einheiten gehst, weil du dann eben nicht mehr alle Muskelfasern rekrutieren kannst und es schlauer gewesen wäre, ein Gewicht zu wählen oder eine Rep-Range, wo du mehr weiter weg vom Muskelfasern bist, damit du wirklich üben kannst, alle Muskelfasern gleichzeitig zu rekrutieren. Und dann kannst du dich mit den Accessories richtig aus dem Leben schießen. Mein Take dazu.
Ja, ich glaube, da können wir alle agreeen. Das ist, glaube ich, immer eine gute Sache. Ich meine, ich muss jetzt ehrlich sein, dass mit diesen hohen RPEs bei den Mainlifts, das ist natürlich super individuell, das auf jeden Fall. Aber ich finde gerade die Assistenzen dann so ein bisschen lullimäßig zu trainieren, ist ein bisschen problematisch. Wobei ich aber auch, ich schaue jetzt öfter mal wieder ein bisschen Powerlifting-YouTube-Videos, so von irgendwelchen Brandon Petrie oder sonst wer auch immer. Und da fällt mir mal wieder auf, da ist so SPD und dann gibt es so ein 3x12 Lat-Pulldown, so halt durchbewegt und dann noch so ein bisschen Rudern und ein Trizeps und das schaut alles richtig, so richtig hingeschissen aus. Also, ich finde es voll krass, wenn die sind geisteskrank stark und ich will das ja auch jetzt nicht judgen, was die da machen. Aber dann denke ich mir schon manchmal, ich knechte mich gerade eigentlich bei so diesen ganzen Assistenzsachen so hart, und da ist so ein 3x12 at mild discomfort und dann Ende Gelände und die sind halt einfach absolute Viecher.
Ja. Das ist genau dasselbe, ich auch bei Russell Orhi gedacht. Ich dachte mir so, wie kannst du so aussehen und so deine Accessories trainieren? Das sah wirklich jeder Satz wie ein Warm-Up-Satz aus.
Ja.
Der hat ja da mal ein Video mit Jeff Nippert gemacht und musste da zum ersten Mal in seinem Leben Accessories ordentlich trainieren gefühlt. Und da, also das ist ja bei anderen Flex-Athleten, die pushen ja richtig so ihre Accessories bis zum Verrecken halt, weil sie halt Bock drauf haben. Aber ja, es gibt einfach Leute, ich kenne auch solche, die machen ihr Larifari-Accessory-Training und wachsen einfach wie sonst was. Haben halt die Genetik dafür, also nehmt euch bitte kein Beispiel an diesen Leuten. Die haben ein bisschen Lottery losgezogen, aber meistens wird es an dieser Einstellung dann auch bei mittelmäßigen Ergebnissen bleiben, beziehungsweise die haben irgendwann ein Plateau.
Yes, denke mal, das ist ein guter Punkt. Kommen wir mal zu dem dritten Punkt. Und den fand ich ganz cool, weil der, glaube ich, jeden in irgendeiner Art und Weise mal betrifft oder betroffen hat in der Vergangenheit. Dass man sich zu sehr von Trends einziehen lässt. Einbeziehen. Wie heißt das? Dass man sich von Trends...
Überwältigen.
Ja. Also, dass man da zu viel Trends hinterher rennt, die vielleicht gerade...
Hinterher-Trend.
So am Start sind.
Das auch, ja.
Mann. Oh Mann.
Entschuldigung. Oh
Mann. ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, glaube ich, die ist uns alle sicher in der Vergangenheit mal so gegangen. Und glaube, das kann auch jeder irgendwo irgendwie so ein bisschen mit nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich höre erstmal jetzt gerne eure Meinung an und vielleicht habt ihr ja auch ein persönliches Fallbeispiel, was ihr mitbringt. Aber ja, was sagt ihr dazu, zu dem Punkt? Findet ihr es ein würdiger Top-3-Punkt?
Das auf jeden Fall. Du hast mich jetzt gerade so ein bisschen gechallenged, irgendwas Konkretes zu finden dazu, aber da müsste ich, glaube ich, länger nachdenken.
Überleg mal, dann sage ich kurz was du vorhin noch erwähnt hattest. Da mal ein großes Shoutout an alle meine Trainees auch auf jeden Fall, weil ich sowas von denen gar nicht mehr sehe. Mal am Anfang sagt einer, ey, guck mal, hast du das gesehen? Aber ich glaube, die verlassen sich dann auf den Coach und vertrauen einem. Und das entspannt die halt auch mega, weil sie wissen, hey, es gibt jeden Tag irgendeinen Trend, der neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und da überhaupt kein Fear of Missing Out haben, dass man nicht den neuesten Quatsch wieder mit probiert hat. Deswegen viele dieser Fehler, Probleme, waren oft Sachen, die ich so am Anfang beobachtet habe, wenn Trainees zu mir kommen oder die vorher sind oder bei anderen. Und da nochmal großen Shoutout an alle, ich denke mal, ich mache das jetzt mal so allgemein, an alle, die bei uns im Coaching sind und diese Fehler nicht mehr machen. Also das beobachte ich auch sehr, sehr positiv und dann sieht man auch, wie das Training deutlich besser läuft.
Ich hake mal ein und würde jetzt, weil es gut dazu passt, meinen Punkt 3 präsentieren. Also der fügt sich sehr gut in diese Trenddebatte mit ein. Und zwar habe ich den genannt, Arbeitsschritte maximieren. In dem Sinne von, dass man möglichst viele Schritte in einen oder Ablaufpunkte in einen Lift einbaut. Und ich denke, das ist vielleicht auch so eine Art Trend, der sich, und das haben wir auch schon besprochen und so mit Leuten wie Delaney Wallace und Russell und was weiß ich wem, so in der Powerlifting-Szene stilistisch einfach etabliert haben. Und mein Appell dem gegenüber ist einfach, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert. Wir hatten ja als prominentes Gegenbeispiel Ben Pape, Shoutout Ben Pape, der
Shoutout my man.
Der ja eigentlich immer sehr gut schafft, in allen Lifts sich einfach aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ne? Wir haben ja die Story erzählt, dass er so in seinem Warm-up einfach so die drei oder ein, zwei Sachen aufschreibt, auf die er sich jetzt konzentrieren möchte, soll und das dann macht. Und dass es ein extrem heftiger Skill ist, aber er schafft es halt auch, alles, was an unnötigen möglichen Schritten da stattfinden könnte, zu eliminieren. Und ich finde, das ist eine Kunst und zeichnet einen Lifter aus, Setup und Ausführung eines Lifts auf das Wesentliche zu begrenzen. Und man kennt es ja vielleicht auch, jetzt Shoutout an Maxi und die Band, dass man ja nicht versucht, so viel wie möglich Lieder zum Beispiel auf ein Album zu packen, sondern nur die, die wirklich geil sind. So, du möchtest ja nicht, dass ein Album jetzt 5 Stunden lang ist, sondern dass ein Album geil ist und dann müssen die Sachen, die da drauf sind, gut sein. Und genau das brauchst du. Genau, muss halt knackig sein. Und genauso muss das in einem Lift halt auch sein. Also dir bringt es ja objektiv nichts, wenn du deine Kette in den Mund nimmst, ein Rad schlägst, 10 Push-Ups machst, kurz Schattenboxen und dann an die Hantel gehst, um zu beugen, sondern
das ist gerade visuell vorzustellen, wie
sondern so, du gehst an die Hantel oder machst dich bereit, gehst an die Hantel, unrackst, läufst raus, beugst, re-rackst und fertig ist. So, das sind die Schritte, die du perfektionieren musst, und je mehr Schritte du in so ein Setup einbaust, desto mehr Potenzial an Fehlerquellen hast du, und die möchten wir im Coaching eigentlich eliminieren. Und das wäre so mein Beispiel, erstens, also Präsentation Punkt 3 und mein Beispiel für Trendentwicklung.
Ja, finde ich gut. Ich würde das Wort benutzen, präzise. Es sollte halt alles präzise sein im Setup, und desto mehr Sachen du reinhaust, die unnötig sind, desto mehr lenken die von den Sachen ab, auf die man sich konzentrieren sollte.
Ja, ich glaube, unsere Top-3-Liste ist jetzt vielleicht keine wahre Top-3, weil ich denke mal, so wirklich so Top-Fehler sind, ey, du gehst halt, du hast ein Programm, aber gehst off-Programm, weil du es lustig findest, jetzt unbedingt ein PR zu holen, oder du hörst halt nicht auf deinen Coach, bla bla bla. Also ich denke mal so, es gibt auf jeden Fall wirkliche Top 3, aber ich denke, das sind so vielleicht ein paar Top-Sachen, die man so jetzt noch nicht gleich auf dem Schirm hat. Also die Top 3 nicht gleich auf dem Schirm, aber trotzdem wichtig Sachen.
Puh. Super.
Das sind nicht die Top 3 Sachen, das sind ja ehrlich. Drei Top-Sachen, die man.
Die Top 3, drei Top-Sachen, die eigentlich nicht die mega top sind, aber trotzdem relativ weit oben im Ranking sind.
Aber so Maxi hat ja auch noch Punkt 3, oder?
Ja, ich habe noch einen kleinen, das lasse ich jetzt auch mal ich euch. Das lasse ich jetzt mal euch zur Interpretation
offen. That's what he said.
Nice. Und zwar, dass man sich zu hyperspezifisch trainiert und die Hypertrophie hinten anstellt oder glaubt, man kann nur mit Comp-Movements gut Muskeln aufbauen. Und vielleicht bin ich bis kurzem diesen Mythos auch noch ein bisschen aufgesessen und würde gerne eure Meinung dazu hören.
Die Frage ist, was wäre Pavels Meinung dazu?
Ja. Der ja aber auch gesagt hat, er trainiert die Assistenzen sehr schwer und eher die Dingssachen High Rep. Aber wer weiß, ob das für Hypertrophie ist. Oder?
Also ich muss ehrlich sagen, ich denke, auf jeden Fall ist es möglich, da hyper-specific zu trainieren. Wahrscheinlich muss man sich klar sein, dass, wir hatten es ja auch mit Steve im Podcast, so wenn du dir so einen 10-Jahre-Zeitraum gibst, dass in diesem 10-Jahres-Zeitraum irgendwann irgendwo wird sich ein Defizit einschleichen, was du vermutlich nicht nur mit SPD-Movements rausholen kannst. Aber ich denke trotzdem, du kannst sehr, sehr weit kommen mit nur SPD-fokussiertes Training. Ist es der optimale Weg? Muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung. Vielleicht für manche ja, für den Großteil vermutlich eher nein. Ich denke aber trotzdem auf jeden Fall, das funktioniert. Und man muss nicht unbedingt irgendwie das krasseste Bodybuilding-Programming durchlaufen, um gescheit Muskulatur aufzubauen und im SPD-Training stark zu sein. Hilft's? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist sowas Richtiges. Wie sagt man das? Ist es gut, das zu haben? Ja. Ist es schlecht, das? Falk, was ist deine Meinung? Ich muss kurz nochmal, ich muss kurz ChatGPT fragen, wie die Aussage ist.
Wie war nochmal das mit dem Sprichwort hier? Also ich möchte da so ein bisschen anekdotisch drauf Bezug nehmen, weil ich jetzt in letzter Zeit immer mal so Erstgespräche hatte, die dann auch zu Coachings geworden sind, ne? Aber da war dann in diesen Gesprächen war dann immer irgendwie die Frage, naja, aber machen wir dann auch irgendwie Assistenzen, weil ich möchte ja auch irgendwie ein bisschen Muskel aufbauen, und ich denke mir so, also eigentlich gehe ich davon aus, dass in einem Coaching Common Sense sein sollte, dass du, wenn du anfängst zu trainieren, auch Powerlifting spezifisch, du nicht alles verwirfst, völlig egal, was dein Ansatz ist und was nicht, aber nicht alles verwirfst, was die Person vorher gemacht hat, und komplett bei Null anfängst, sondern schon einen gewissen Fokus auf die Comp-Movements legst, was ja notwendig ist für den Sport logischerweise, aber auch alles andere drumherum trainierst, weil du möchtest die Person ja auch irgendwie alltagsfähig halten und auch das Potenzial für Wachstum, sowohl muskulär als auch spirituell, also eher
kommt ins Coaching für
spirituelles Wachstum. Spirituell, aber im Sinne
mental.
Des Comp-Lifts, ne? Also ja, mental und auch im Sinne der Ausführung des Comp-Lifts möchtest du ja vergrößern. Das heißt, du möchtest das Spektrum an möglichen Einflusswinkeln auf den Körper möglichst groß halten, zumindest wettkampffern, und auch möglichst viel Muskulatur draufpacken, einfach damit das Potenzial da ist, stärker zu werden. Und das, wie gesagt, habe ich irgendwie so für Common Sense gehalten, aber irgendwie, und da sind wir jetzt vielleicht auch wieder bei den Mythen, hält sich das so, das Powerlifting-Training wirklich nur Squat, Bench, Deadlift und schwer und fett und unförmig ist irgendwie. Aber
und man kann auch mal ein bisschen pumpen den einen Tag noch am Ende.
Ja, vielleicht das, aber, ein bisschen Arme noch, aber jetzt nichts Ernsthaftes, Substanzielles oder so.
Also ich würde fast sogar nicht entgegengesetzt, aber schon dann doch sehr konträr zu Konas Aussage sein, dass ich, beziehungsweise bestätigen, dass sowas kurzfristig sehr gut funktioniert. Und ich meine, klar, Steve hat das jetzt nochmal auch seine Meinung ähnlich formuliert, so in der letzten Folge, dass einfach zumindest Hypertrophie, wie man es erreicht, ist dann eine andere Frage, sehr wichtig ist. Was ich extrem gut als Interpretation fand, war, was so Josh Pallant von Data Driven Strengths zu dem Thema gesagt hat in einem Podcast. Und zwar sagt er, dass es halt sehr individuell ist, weil manche Leute mit den Comp-Lifts sehr gut Muskeln aufbauen können. Und, wie Kona auch vorhin schon gesagt hat, manche können die sehr gut, sehr nah ans Muskelversagen pushen und regenerieren und auch mehrere Sätze davon machen. Und das sind halt die mit sehr guten Hebeln. Zum Beispiel ein Taylor Edward, der dann halt 1000 Sätze Comp-Kniebeuge macht und halt dicke Quads dadurch kriegt. Ich habe einen Athleten, bitte Falk, bereite dich für ein fettes Shoutout vor. Shoutout an Michael.
Shoutout Michael.
Michael.
Der mir jedes Mal sagt, was er für nach seinem Comp Lower Day, was er da für krassen Quad-Pump danach hat. Kann ich null relaten. Also klar merke ich mal meine Beine, wenn es sehr schwer war, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich hatte da voll den fetten Quad-Pump nach meiner Beuge. Und ich habe schon eine relativ aufrechte Beuge. Aber bei ihm, und das sehe ich an seinen Schenkeln, der wächst einfach vom Beugen. Der hat ein paar Assistenzen, aber da müssen wir nicht viel machen. Und der hat dann auch nicht so eine Rückenfatigue, als dass er es nicht aushält zu pushen. Das trifft aber auch viele nicht zu. Die kommen dann halt nicht sehr weit mit einer Comp-Beuge. Weder ans Muskelversagen, noch dass sie genug Volumen damit akkumulieren können. Und da muss man halt manchmal sogar das Krafttraining an der Leg Press ersetzen, aber vor allen Dingen das Hypertrophietraining. Und ich finde es manchmal cool, wenn man Sachen so theoretisch weiß, aber wenn man dann noch so ein schönes, prominentes Beispiel hat. Und da kommt jetzt meine kleine Research vom lieben Joe Bodenstein hat ein sehr schönes Podcast-Interview gegeben, der ja gerade einer der sagen wir mal, potenziell krassesten Lifter ist, hat 900 jetzt einfach getotelt im Training an einem Tag als 84er. Und da wurde neulich noch gesagt, das war eine Zahl, wo die 390er jahrelang drum gekämpft haben und froh sind, wenn sie das überhaupt da in die Nähe kommen. Also
ist irgendwie 380. Warte, ganz kurze Frage, ist der noch USAPL, der Dude?
Nee. Also ich weiß, nee, der war doch bei SPD Rally. Der hat doch SPD Rally gewonnen.
Ah, okay, dann und ist Fun 83er. Fact,
Rallye, selbes Format, was habe ich gesagt? 83 meinte ich. Selbes Format wie Sheffield, nur Rallye waren halt die USA-Rekorde, anstatt die Weltrekorde, die mitunter zu dem Zeitpunkt höher waren als die Weltrekorde. Weil Weltrekord kannst du halt nur auf der Weltplattform machen, da hat er den ersten gemacht. Ja, er hat den ersten gemacht und er hat jetzt im Training 380 gehoben, 220 gebencht und irgendwas mit 300 gebeugt. Ich glaube, es waren 320. Wer kann jetzt mitrechnen? Was habe ich gerade eben gesagt? Nee, 300 werden es dann gewesen sein, ja. Und dann noch Backoffs gemacht hat. Das Ding ist, was ich super interessant fand, er hat ein Jahr lang Plateau und ist nicht besser geworden. Und er hat gesagt, was hat er geändert, um das Plateau zu durchbrechen? Und das Größte war, dass er vorher ein riesen TSG-Fanboy war. Lass uns lieber Taylor Edward-Fan sagen, weil das ist jetzt auch nicht der TSG-Approach 100%. Aber er hat dreimal gebeugt, er hat einen Tag 3x7 Comp-Squat gemacht. Das war sein Tertiary Day. 15 bis 16 Sätze und hatte ein Plateau. Und das Einzige, also der, die große Veränderung, wo er extrem durchs Plateau gebrochen ist, ist, er hat anstatt 15 bis 16 Sätze nur noch zweimal gesquattet und weniger als 10 Sätze gemacht und auf einmal ist sein Deadlift durch die Decke gegangen. Er hat diese ganze freie Kapazitäten ersetzt mit Pendulum-Squat-Ballern und unilaterale Leg-Press-Ballern und hat gesagt, 1,5 Jahre seitdem hat er jede Einheit getrackt, Hypertrophie, hat keine Einheit geskippt und vorher musste er sie ab und zu skippen, weil seine Beine einfach so durch waren. Und seitdem meinte er krassen Progress. Und Bench ähnlich hat er gesagt, einfach, er hat irgendwie das wirklich formuliert, I just gained huge tits, hat er gesagt. Also er hat einfach versucht, so krass wie möglich, er meint, hat das wirklich so richtig brachial formuliert und dann hat er gesagt, ich habe einfach versucht, meine Titten so krass wie möglich aufzublasen und das hat einfach funktioniert. Und ich finde das cool, dass man ein sehr prominentes Beispiel mal hat für jemanden, der das genauso versucht hat, was zu machen, für das seine Leverages nicht gebaut sind und der das komplett geswitcht hat und hat gesagt, ey, großer Marcellus-Fan und auch Joey Flex und hat dann halt eben das mal abgelegt, dieses super hyperspezifische und sagt jetzt auch, also er empfiehlt keinem Junior und jungen Leuten dieses hyper oder Anfängern dieses hyperspezifische Training und die, er sagt, es gibt keine Zeit, wo man nicht mega viele Muskelmasse aufbauen sollte und das versuchen sollte, weil das einfach wichtig fürs Long Game ist. Fand ich sehr cool, dass er das so betont hat und gesagt hat, ey, ich habe weniger gemacht und habe meine Accessories richtig geballert und die richtig ernst genommen und dann auf einmal ein Jahr lang Plateau richtig durchbrochen und dann nochmal riesen Gains gemacht. Ja. Deswegen hat mich das auch nochmal so ein bisschen, das weiß ich nicht, war für mich auch nochmal so ein kleiner Weckruf zu sagen, dass das wirklich ernst zu nehmen und auch vielleicht auch mal Raum zu schaffen. Weil ich habe auch ein bisschen Schiss, manchmal Kompvolumen zu kürzen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, manchmal muss man mutig sein, ne?
Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht, oder ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es unmöglich ist und dass es das total Quatsch ist, Assistenzen zu machen. Nur ich sage, man kann auch sehr weit kommen, indem man nur SPD-Movements macht und denke aber, dass das auf jeden Fall nicht der richtige Weg ist, um gerade eben im Long Run erfolgreich zu sein und sich da auch möglichst, sage ich mal, lange in dem Sport aufzuhalten.
Ich muss aber auch wirklich sagen, das Einzige, wo ich das auch schon mal gemerkt habe und wo vielleicht so ein Fehltrugschluss aufkommen kann, bei den Trainierenden, dieses hyperspezifische Training, das vor allen Dingen so hohe Frequenz, sehr viel Kompvolumen, das kann kurzfristig sehr gut funktionieren und ist vielleicht auch ein Tool, was man zu einem Peaking anwenden kann, mal eine Assistenz ein bisschen spezifischer werden zu lassen oder so. Mhm. Aber das ist halt wirklich kurzfristig. Das habe ich gemerkt beim Bank. Am Anfang war ein Approach bei, oder generell bei meinen Athleten, dass wir öfter mal Topsätze haben, dass ich relativ viel Volumen und spezifisch da trainiere. Und bei ganz vielen, vor allen Dingen Frauen, die jetzt nicht so, also absolut so hohe Lasten bewegen, wo man auch sehr viel Volumen machen lassen kann in den Comp-Lifts, aber die einen sehr kurzen Arch hatten, sehr kurzen ROM hatten durch ihren Arch, die wurden kurzfristig richtig schnell besser, also so richtig, richtig schnell, als ich die übernommen habe im Coaching, und dann sind sie aber stagniert. Und bei ganz vielen habe ich jetzt dieses Plateau durchbrochen, indem ich halt großen Wert auf Accessories und Close Grip Bench gelegt hat. Da habe ich das halt wirklich auch sehr krass gemerkt, dass sowas kurzfristig vielleicht sehr gut funktionieren kann, aber nicht bei allen, um kompromissbereit zu bleiben, die beste Strategie ist, um langfristig Erfolg zu haben. Um langfristig Erfolg zu haben, Kona.
Ich hoffe natürlich, wir hoffen natürlich, dass ihr auch mit dieser wunderschönen neuen Folge langfristigen Erfolg erzielen könnt im Training. Falls das natürlich nicht so ist, dann schreibt uns doch gerne eine kleine DM, Falk, Incredible Maxi Producer oder Kona_DH auf Instagram. Slidet in unseren Linktree und checkt euch mal da.
Stimmt, Leute, wir haben einen Linktree. Wir haben einen Linktree. Brutal.
Brutal. Checkt den aus. Da sind alle Infos auf jeden Fall drin. Ansonsten wünschen wir euch ein wunderschönes Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Peace out. Dankeschön.